Ja, schönen guten Morgen und Shalom auch von meiner Seite. Grüße euch und ich möchte am Anfang nochmal beten. Bitte bleibt sitzen. Ja, Herr, wir wollen stille werden vor dir zum Hören, was du uns sagen willst durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist, Herr. Und da bitte ich dich, dass wir das verstehen, was du uns zu sagen hast. Schenk auch mir dazu die richtigen Gedanken und Worte und uns auch das richtige Hören. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Simon hat es ja schon gesagt, wir werden zusammen nach meiner Predigt das Heilige Abendmahl feiern. Warum betone ich das Heilige Abendmahl? Weil es ist nicht einfach ein Mahl, als wenn wir zu Hause abends essen. Und das soll auch im Mittelpunkt stehen, dass wir das Heilige Abendmahl feiern. Und wir Christen haben uns ja an diesen Ausdruck, jedenfalls in Deutschland, ja, wir feiern dann mal Abendmahl. Wir haben uns dran gewöhnt, Abendmahl an einem Sonntagvormittag. Erklär das mal einem Nicht-Christen, der noch nie was davon gehört hat. Deshalb finde ich, es wäre auch treffend zu sagen, wir feiern das Gedächtnismahl von Jesu Tod am Kreuz. Darum geht's ja. Also das bewusste Gedenken an den Opfertod Jesu Christi am Kreuz vor rund 2000 Jahren. Und am Vorabend, vor seiner Kreuzigung, feiert der Jesus ja mit seinen Freunden, wir nennen sie Jünger, ein besonderes Abendmahl mit Brot und Wein und setzte es zum Gedenken, zum Gedächtnis an seinen Opfertod ein. Deshalb feiern wir es, weil Jesus das als Gedächtnismahl eingesetzt hat. Das Teilnehmen an dieser heutigen Abendmahlsfeier fordert uns heraus. Simon hat es schon gesagt, jedes Mal wird ja dieser Text, das 1. Korinther 11 vorgelesen, sich zu prüfen. Aber ich denke, dieses Prüfen bezieht sich nicht jetzt nur auf das Abendmahl, dass ich mich jetzt kurz vorher mal eben prüfe, ob ich würdig bin, sondern das Wort Gottes fordert uns auf, uns zu prüfen, wie ist deine Beziehung zum Herrn Jesus Christus? Wirklich. Wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus wirklich? Unabhängig vom Abendmahl. Das ist ein guter Anlass, aber für mich sind das mit zwei Fragen verbunden. Erstens, glaubst du wirklich vom ganzen Herzen an den Herrn und Erlöser Jesus Christus? Man kann das so schön mitsingen, das habe ich früher in der Kirche auch, aber ich war kein Christ. Ich habe es einfach nur mitgesungen. Also glaubst du wirklich von ganzem Herzen an den Herrn und Erlöser Jesus Christus? Zweitens, lebst du wirklich in der Liebe und im Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus? Fragezeichen. Das sind zwei wichtige Fragen. Und wie gesagt, die sollte man sich nicht nur kurz 5 Minuten vorm Abendmahl stellen. Und es geht dabei auch nicht um die eigene Vollkommenheit. Das möchte ich mal ganz klar betonen. Oder um geistlichen Perfektionismus im Glaubensleben. Wenn das so wäre, dürfte ich hier gar nicht stehen und predigen. Dann müsste ich mich schnell entfernen, weil ich bin nicht perfekt im Glaubensleben. Aber es geht dabei um die Echtheit und die Lebendigkeit des Glaubens an Jesus Christus, deines Glaubens an Jesus Christus. Und die Liebe zu Jesus Christus und die Liebe zu deinem Glaubensbruder und zu deiner Glaubensschwester, die Liebe zu deinem Nächsten, das ist unsere, das ist deine und meine persönliche Verantwortung, das auch tun zu wollen. Ich kann Jesus bitten, Herr, schenk mir die Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Aber wenn das nur ein Lippenbekenntnis ist und ich will es gar nicht tun, dann kann ich mir das Beten sparen. Mein Predigtthema lautet: gleichgültige Lauheit oder brennende Liebe zu Jesus Christus. Ich lese dazu den Predigttext aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22 aus der Hoffnung für alle, und es wird an der Leinwand erscheinen. Ja, ich lese aus Kapitel 3, 14, 22 aus der Offenbarung Jesu an Johannes: An den Leiter der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Christus ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Von ihm kommt alles, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust, denn du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau. Das ekelt mich an und ich werde dich ausspucken. Du hältst viel von dir und sagst, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Was bist du nur für ein Narr? Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht und wie jämmerlich du dran bist, arm, blind, nackt bist du. Wäre es nicht an der Zeit, du würdest dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde, nur dieses Gold macht dich reich. Und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt und bloß dastehst. Kaufe dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Es ist ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich deine Schuld aufdecke und dich mit Strenge erziehe. Nimm dir das zu Herzen und kehre um. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir seine Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Feiermahl essen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe mit meinem Vater, sitze auf seinen Thron. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Soweit das Wort Gottes. Im letzten Buch der Bibel, in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung Jesu an Johannes, so muss es korrekt heißen, Jesus hat ja Johannes die Offenbarung gegeben, wird beschrieben, dass Jesus Christus im Himmel auch der Herr und Richter über alle christlichen Gemeinden ist, auch über unsere Gemeinde. Wir sind mit da hineingekommen, auch jeder Einzelne von uns. Und deshalb ist es Jesus auch nicht egal, wie Menschen in der Beziehung zu ihm, dem Herrn, leben. In der damaligen Stadt Laodicea, befindet sich im heutigen Gebiet der Südtürkei, gab es damals, vor rund 1900 Jahren, eine große und angesehene Christengemeinde. Den Christen in Laodicea schien es sehr gut zu gehen. Sie hatten großen Wohlstand, persönliche Freiheiten, keine Anfeindung, keine Verfolgung und äußeren Frieden. Also keine Leiden wie in anderen Gemeinden, wie zum Beispiel in Smyrna. Es ist die zweite Gemeinde in den Anschreiben. Smyrna hatte Leid, Verfolgung, Armut. Und mal ganz ehrlich, wer von uns möchte dann nicht lieber in Laodicea sein und dort Gemeindemitglied? Ist doch alles schön. Keine Verfolgung, keine Armut, kein Leid. Denn alles schien dort eigentlich in bester Ordnung zu sein, aber leider nur scheinbar. Wir werden sehen, warum. In meine Predigt habe ich in drei Hauptpunkte unterteilt. Erstens geistliche Selbsttäuschung in Laodicea und anderswo. Zweitens eine harte Diagnose und liebevolle Zurechtweisung durch den Herrn Jesus Christus. Drittens die Einladung zur Umkehr und zur innigen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Punkt 1. Geistliche Selbsttäuschung in Laodicea und anderswo, ich sag mal in der Welt. Der Herr und Richter Jesus Christus spricht in Vers 17, du hältst viel von dir und sagst, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Die damalige Stadt Laodicea war, wie gesagt, eine sehr wohlhabende Stadt. Das wertbeständige Gold ihrer Banken hatte einen guten Ruf und war sehr begehrt. Ebenso gab es auch ein sehr erfolgreiches Textilhandwerk. Die dort hergestellten hochwertigen schwarzen Stoffe waren sehr begehrt, gefragt. Und dazu kam als dritte Wohlstandsquelle die Herstellung einer berühmten Augensalbe, die gut verkauft werden konnte. Diese drei erfolgreichen Handelsunternehmen zusammen machten die Bürger von Laodicea sehr reich und wohlhabend. Und auch die Christen in Laodicea profitierten davon. Und sie hatten sich immer mehr ihrer materialistisch orientierten Umwelt angepasst. Durch diese völlige Anpassung waren die Christen in das intensive Streben nach Wohlstand und Reichtum hineingeraten, wie in einen Strudel, wie in einen Sog. Ja, könnte man sagen, aber ist das denn so schlimm? Das ist doch gut. Erlebt man doch gut. Nein, Jesus sieht es anders. Er warnt in Matthäus 6, 24, wenn wir die Bergpredigt lesen, vielleicht sollten wir sie mal wieder lesen. Er warnt eindrücklich davor, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Was ist Mammon? Reichtum, Wohlstand. Und häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an, sondern sammelt euch Schätze, wo? Auf der Bank? Nein, im Himmel. Sammelt euch Schätze im Himmel. Warum? Denn wo dein Schatz ist, wo das Wichtigste deines Lebens ist, da wird auch dein Herz sein. Da wird dein Herz dranhängen. Da wird dein Lebenssinn sein. Denn durch diese totale Anpassung der Christen in Laodicea, Reichtum, Wohlstand, Autonomie, waren sie als Christen nicht mehr Salz und Licht in ihrer Umwelt. Denn sie machten keinen Unterschied mehr in ihrem Lebensziel und in ihrem Lebensstil. Wo das Streben nach äußerem Reichtum, nach Wohlstand prägend war. Das hatte sie in den Griff bekommen. Es gibt ja auch heutzutage den modernen Leitsatz, ich mache mein Ding. Ich verwirkliche mich selbst. Ich mein mich selbst. Und wenn wir das Vaterunser beten, was heißt es da? Dein Name, dein Reich, dein Wille. Das ist ein totaler Gegensatz. Nicht ich, mein, mich, selbst. Und da sollten wir uns mal überprüfen. Deshalb waren die Laodicea-Christen zwar äußerlich, materiell, reich, Wohlstand, aber geistlich immer ärmer geworden. Sie sagten ja in Vers 17, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Ja, wenn das so ist, warum noch das Vaterunser beten? Unser täglich Brot gib uns heute. Warum das noch beten? Wenn man doch selber alles hat und schafft, dann braucht man doch nicht mehr um simples Brot bitten. Dann hat man doch die besten Speisen. Und sogar viel mehr als nur einfaches Brot. Und mit dieser Ich-schaffe-das-selbst-Einstellung denken auch viele Christen, ich mach das. Mein Reich, ich, mich, um mich geht es. Und dann wird das geistliche Leben darunter leiden. Aber jetzt könnte ja jemand sagen, Moment, Klaus, wir sind doch allein aus Gnade gerettet. Das ist doch ganz egal, wie wir leben. Wir sind doch gerettet. Ist das wirklich ganz egal, wie ich als Christ lebe, was meine Prioritäten, was meine Wertmaßstäbe sind? Ich sag mal so, sicherlich rettet nur die Gnade Gottes, Ausrufezeichen, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber diese Gnade Gottes, diese Vergebung, ist keine billige Gnade, keine wertlose Schleuderware, die Gott uns einfach so oder jeden hinterherwirft. Nein, der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer, der 1945 von den Nazis kurz vor Kriegsende noch hingerichtet wurde, hat in seinem Buch Feuer, in dem Buch Nachfolge geschrieben, vor dem Missbrauch einer billigen Gnade Gottes ohne echte Werke der Liebe gewarnt. So schreibt er, die teure Gnade Gottes als billige Gnade zu entwerten und als Billigware darzustellen, das ist die größte Gefahr für die christliche Kirche. Dann wird die Gnade billig. Und der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 6, 20, ihr seid teuer erkauft, deshalb verherrlicht Gott mit eurem Leben. 2. Korinther 6, Vers 1, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfanget. Nicht vergeblich empfanget? Kann man die Gnade Gottes vergeblich empfangen? Ich denke, wenn der Glaube nur ein toter Glaube, ein oberflächlicher Glaube ist, so wie Jakobus 2 es beschreibt, der Glaube ohne Werke ist tot, schreibt Jakobus. Punkt 2. Es führt uns dahin. Eine harte Diagnose, aber liebevolle Zurechtweisung durch den Herrn Jesus. Das ist, als wenn ich zum Arzt gehe. Ich hatte vor anderthalb Wochen eine Darmspiegelung, muss ich immer regelmäßig machen, weil ich vorbelastet bin durch meine Vorfahren. Und das ist sehr unangenehm, die Vorbereitung und so weiter. Und ich könnte natürlich sagen, was interessiert mich das? Na, also ich will das nicht, ich will keine Untersuchung, ich will keine Prüfung. Aber wenn es mich dann treffen würde, dann kann ich weder den Ärzten noch jemand anders einen Vorwurf machen. Und ich weiß ja nie, was kommt dabei heraus bei so einer Untersuchung. Wie ist dann die Diagnose? Und deshalb bin ich froh, dass es bei uns so eine Möglichkeit gibt und dass ich noch lebe. Jesus Christus spricht hier in Vers 15, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Im Hebräer 4, 13 heißt es, denn Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch ohne Ausnahme muss vor Gott Rechenschaft geben. Der im Himmel regierende Jesus Christus, ihm ist es nicht egal, wie ich lebe, wie du lebst, ob du Christ bist oder kein Christ. Es ist ihm nicht egal, es ist ihm nicht gleichgültig. Er ist der Herr und Richter, der alles mit seinen göttlichen Augen prüft und auch hinter jede Fassade schaut. Und wenn sie noch so religiös und fromm erscheint, er lässt sich von Fassaden nicht beeindrucken. Er schaut ins Herz, was wir nicht können, was ich nicht kann, aber er kann es. Und er weiß, wie wir denken, was unsere Motive sind, was unser Lebensziel ist, was uns wirklich bewegt, was wir eigentlich wollen. Er kommt zu einer harten geistlichen Diagnose. Ja, zu einem abschließenden Urteil seiner Prüfung über die Gemeinde in Laodicea, über die Christen dort. Und schonungslos und hart sagt der Herr, du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau Das ekelt mich an und ich werde dich ausspucken. Du hältst viel von dir und sagst, ach, ich bin reich, habe alles, was ich brauche. Was bist du nur für ein Narr? Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht und wie jämmerlich du dran bist, arm, blind und nackt bist du. Das sagt der Herr. Der liebe Herr Jesus Christus sagt das. Wir lernen ihn mal von einer ganz anderen Seite hier kennen, von seiner Heiligkeit. Die Bewohner der Stadt Laodicea waren, wie ich schon sagte, durch ihren Handel mit Gold, Textilien, Augensalbe zwar materiell reich geworden, aber etwas Wichtiges hatten sie trotzdem nicht. Sie hatten keine eigene Wasserquelle, keinen Brunnen, kein Wasser in einer heißen, trockenen Landschaft. So mussten die Laodicea zwangsläufig ihr Wasser durch lange Viadukte, also äußere Wasserleitungen, von zwei Nachbarstädten herleiten lassen. Aber durch die äußeren Einflüsse kam leider nur immer lauwarmes Wasser an. Hat man ihnen heißes Wasser gesandt, kühlte es ab. Ist ja ein Prozess der Thermodynamik. Oder kam kaltes Wasser von anderen, wurde es lau. Es war immer lau. Dieses lauwarme und abgestandene Wasser schmeckte natürlich fürchterlich, vor allen Gästen und Besuchern in der Stadt, die es nicht gewohnt waren. Die waren es nicht gewohnt. Die Bewohner Laodiceas hatten sich aber mit der Zeit daran gewöhnt, dachten, ja, es ist halt so, ist normal. Und so kann man sich auch als Christ oder Nicht-Christ an Lauheit gewöhnen. Wir leben oft nur nach unseren Gewohnheiten. Die können gut sein, wie das tägliche Zähneputzen, Hygiene. Die können aber auch abdriften, dass man denkt, geht ja auch so, ohne Gebet, ohne Dienst für den Herrn, geht doch. Aber was denkt Jesus darüber? Er überträgt das Bild des lauen, warmen Wassers auf die Christen in Laodicea. Das ist für ihn ein Bild. Er knüpft dort an die Gegebenheiten. Christen, die lau sind. Ich muss jetzt mal Wasser trinken. Gott sei Dank nicht abgestanden. Schmeckt gut, ist frisch. Ich möchte kein Wasser trinken, was schon 3 Wochen da steht und abgestanden ist. Möchte ich es nicht trinken. Aber dies schmeckt gut. So kann man sich ja mal vorstellen, geistlich übertragen, wenn wir Jesus ein Glas Wasser anbieten, wo wir sagen, ja, da steht da schon ein halbes Jahr, so alte Kisten angebrochen, für dich ist das gut genug. Ich würde es nicht trinken, aber Jesus, für dich reicht's. Meinen wir, dass das dem Herrn egal ist? Nein. Jesus stellt eine Diagnose und die ist ganz entgegen, wie wir oft von Jesus hören. Ist der liebe Jesus, der tut kein was, der leidet nur mit. Das stimmt. Aber die andere Seite lernen wir hier kennen. Jesus prüft. Jesus ermahnt. Jesus darf sogar verurteilen. Es gibt ein Wort in Matthäus 7, Vers 21, da sagt der Herr nach der Bergpredigt, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden in das Reich Gottes kommen, sondern nur die, die den Willen Gottes tun. Tun, sagt Jesus. Aber es heißt in 1. Korinther 11, 32, das hat Simon nicht vorgelesen, ist auch okay, straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Dieser Vers wird nie vorgelesen. Ich habe es noch nie gehört oder vielleicht habe ich es nicht bemerkt, aber der ist genauso wichtig. Gott ist es nicht egal, wie ich lebe, wie du lebst, es ist ihm nicht egal. Diese Aussage von Jesus sollte uns doch aus aller Gleichgültigkeit, Trägheit, Lauheit aufrütteln. Aber manchen Menschen, manchen Christen scheint es egal, ob die Menschen um sie herum verloren gehen, scheint es egal, was Jesus von ihnen will, nämlich geistliche Reifung, Gehorsam und auch Verbindlichkeit ihm gegenüber und der Gemeinde gegenüber. Verbindlichkeit. Gott möchte dich ganz eingliedern in seinen Leib, in die Gemeinschaft, in die Dienstgemeinschaft. Und das geht nur in Verantwortung und Verbindlichkeit. Denn christlicher Glaube ist, wie ich ihn aus der Bibel verstehe, kein reiner Wohlfühlglaube, kein Sonntagsgottesdienstglaube. Nein, christlicher Glaube ist Liebe zu Jesus Christus, Gehorsam gegenüber dem Herrn, Liebe üben, es tun. König David betete schon im Alten Testament, Psalm 139, 23, dieser bekannte Vers: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Das sollten wir auch immer mal wieder tun, uns prüfen. Denn Jesus Christus ist der Weg, der einzige Weg zu Gott ins Himmelreich. Und diese Aussagen und Forderungen Jesu sind damit genau das Gegenteil von Lauheit, wie ihn die Laodizeer-Christen praktizierten. Aber damit kamen sie bei Jesus nicht durch. Und auch heutzutage kommen wir nicht durch, wenn wir meinen, mit Gleichgültigkeit, mit Lauheit, mit Halbheit vor Jesus bestehen zu können. Wir werden damit nicht durchkommen. Wir können da vor Menschen mit durchkommen. Aber Jesus prüft uns, wie wir wirklich zu ihm stehen, ob wir ihn wirklich mehr lieben als alles andere. Das fordert er, nicht ich, das fordert Jesus. So, wenn jetzt Schluss wäre, dann würde das Wichtigste fehlen. Aber Punkt 3, die Einladung zur echten Bekehrung und zur lebendigen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus Christus spricht: Es ist ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich deine Schuld aufdecke und dich mit Strenge erziehe. Nimm dir das zu Herzen und kehre um. Aufforderung zur Bekehrung, auch für Christen, die abgewichen sind. Und Jesus Christus lädt auch heute Morgen hier jeden Anwesenden ein, zu ihm zu kommen. Vielleicht bist du noch kein wirklich gläubiger oder geistlich wiedergeborener Christ. Und vielleicht hat dir auch noch nie jemand klar erzählt, wie man überhaupt Christ wird. In der Fußgängerzone habe ich es oft erlebt, dass mir Menschen sagten: Was wollen Sie denn? Ich bin doch Christ. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann sagen Sie mir doch mal, wie wird man Christ? Stellen Sie sich vor, ich komme aus dem Iran oder irgendwo, heißt Mohammed oder Ali oder wie auch immer, und ich frage Sie, die Sie sagen, Sie sind ein Christ, was muss ich tun, um Christ zu werden? Und ich bin manchmal sehr erstaunt über die Antworten. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. In den Dom gehen, da ist ein Pastor, der kann Ihnen das sagen. Ich habe es nur einmal erlebt, dass jemand sagte: Zu Jesus Christus kommen, ihn aufnehmen, die Schuld bekennen, das können wir hier auf der Straße machen, zum Beispiel. In der Bibel steht, Philippus in der Apostelgeschichte hat den Mann aus Äthiopien, auf der Stelle hat er sich bekehrt. Wir denken, das geht gar nicht mehr, oder? Wir müssen Ihnen erstmal die ganze Bibel erklären. Nein, brauchen wir nicht. Und man wird nicht Christ, auch nicht durch die Glaubenstaufe, schon gar nicht durch die Babytaufe. hat man mir früher gesagt. Stimmt aber nicht. Ich werde auch nicht Christ, wenn ich das Abendmahl nehme. Dann werden mir dadurch die Sünden nicht vergeben. Nein, ist ein Ritual, ist ein Gedächtnismahl, was sehr gut ist. Aber die Sünden, die Bekehrung, mich zu bekehren, das muss ich selber tun. Und wenn jemand hier ist, der das heute Morgen machen möchte, ich bin gerne dazu bereit, oder wir Ältesten nach dem Gottesdienst mit demjenigen zu sprechen. Es wäre schade, wenn jemand hier jahrelang herkommt und er hat noch gar nicht verstanden, wie man Christ wird. Und jetzt der schönste Vers, den Jesus hier sagt, Vers 20, da spricht Jesus: Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir seine Tür, seine Herzenstür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Und gemeinsam werden wir dann das Festmahl einnehmen. Das ist für mich einer der schönsten Verse, was Bekehrung, was Einladung Jesu betrifft. Auch diese laue Laodicea-Gemeinde ist nicht einfach weg. Er hat sie nicht ausgespuckt, er hat sie nicht weggefegt, sondern er möchte, dass sie umkehren. Buße heißt ja, seinen Sinn ändern, seine Ausrichtung. Das Navi anders programmieren, ein anderes Ziel eingeben, einen anderen Lebensstil. Das ist ein wunderbares und herrliches Bild des Gnadenangebotes Gottes. Zur damaligen Zeit gab es zwei Möglichkeiten, um Einlass in ein Haus zu begehren. Habe ich gelesen. Also es gab vor der Tür so einen Metallring. Die hatten ja noch keine Klingel, wo man einfach klingeln konnte. Es gab keinen elektrischen Strom. Und dann hat man dagegen geklopft oder man hat laut gerufen: Lass mich rein. Aber immer die Bitte: Mach deine Tür auf. Jesus hat die Tür nicht eingetreten, sondern er hat darum gebeten. Und so können auch wir auf die Stimme des Herrn hören, wenn wir wollen, auf sein Klopfen und dürfen ihn bitten: Herr, ja, ich mache dir meine Tür auf, komm in mein Leben, auch in mein Privatleben, was ja sonst niemandem was angeht, ne? Was wir zu Hause machen, was wir uns angucken am Computer oder am Smartphone, das darf keiner sehen vielleicht, wie wir unsere Zeit nutzen. Und wenn wir Jesus nur reduzieren auf diese kurze Zeit hier, dann wird es uns nicht anders wie Laodicea gehen. Jesus möchte uns ganz oder gar nicht. Ob du dich Christ nennst und Christ bist oder ob du noch kein Christ bist, dann ist die Einladung: Ganz. Jesus will dich ganz, hundertprozentig, nicht 99-prozentig. Aber er macht es nicht mit Gewalt. Da gibt es keinen Dschihad wie bei den Muslimen, sondern Liebe. Jesus bittet um Liebe. Und dann braucht unsere Seele nicht mehr hungern und dürsten geistlich. Jesus hat was Besseres als das Gold, als den Wohlstand der Laodicea. Das wird einmal alles vergehen. Spätestens, wenn wir sterben, können wir nichts mitnehmen. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Geistliche Schätze, indem wir Jesus dienen. Und Jesus will auch nicht nur eine Rolle in unserem Leben spielen. Nein, er möchte der Regisseur werden. Der Regisseur. Nicht so eine Nebenrolle hier jetzt. Er möchte der Herr, der Regisseur meines und deines Lebens sein. Und er will uns erquicken. Er will uns den Frieden schenken, den uns die Welt niemals geben kann. Selbst wenn wir Millionäre wären, hätten wir diesen Frieden nicht. Der Friede, der unsere Seele stillen kann, den kann uns allein Jesus schenken. Und das möge der Herr in uns wirken. Und so wollen wir auch heute das heilige Abendmahl feiern. Nicht einmal, sondern im Bewusstsein, was Jesus für uns getan hat, die Liebe Jesu und dass er von uns Liebe erwartet. Amen. Dann wollen wir uns noch unter den Segen unseres Herrn und Gottes stellen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir und uns leuchten und sei uns gnädig. In Jesus Christus. Amen. Wir wünschen noch einen gesegneten Sonntag.